Ich wurde gebeten, dass ich mich mit ein paar Sätzen vorstelle. Mein Namen habt ihr gehört, Winkelhake, woher kommt das? Winkelhaken wurden gebraucht beim Buchdruck. In die Winkelhaken hat man die einzelnen Buchstaben für den Buchdruck eingesetzt. Also irgendwelche Vorfahren haben mal mit Buchdruck zu tun gehabt. Ich komme aus Schaumburg-Lippe und als echter Lokalpatriot lege ich da auch Wert drauf. Aber ich gehöre zur Gemeinde in Hannover, bekennende evangelische Gemeinde, und mache da seit 2013 hauptamtlichen Dienst zusammen mit Wolfgang Nestvogel. Ganz liebe Grüße auch von der Gemeinde und von Bruder Nestvogel. Zu mir, ich bin seit letztem Jahr verheiratet mit der wundervollsten Frau, die ich mir vorstellen kann, mit Larissa. Wir erwarten übernächsten Monat unser erstes Kind. Zu meinem Background, ich bin ungeplant, was das Menschliche betrifft, in diese Welt gekommen. Ich wäre der Kandidat gewesen für eine sogenannte Schwangerschaftsunterbrechung. Mutter unverheiratet, viel zu jung, gerade so auf den Lebensweg gekommen und auf einmal ist da ein Kind im Anmarsch. Aber gläubige Großeltern, die gesagt haben, bring dieses Kind auf die Welt, wir helfen. Ich bin in so einem landeskirchlichen Kontext groß geworden, war sehr religiös interessiert. Vielleicht war es auch so ein bisschen Gottsuche, als ich so 11, 12, 13 war. Habe ich dann früher konfirmieren lassen, weil ich dachte, dann kann man vielleicht hinter die Dinge schauen. Ich sehe immer nur die Fassade. Und dann habe ich gesehen, da ist nicht mehr als Fassade. Und dann habe ich einen doch etwas anderen Weg eingeschlagen und war dann ungefähr 15 Jahre in der linksradikalen Szene. Autonome Antifa, schwarzer Block. Weil ich einfach gesehen habe, es ist eine Welt, die kaputt geht. Eine Gesellschaft, die völlig durchgeknallt ist. Ich darf es mal so sagen, völlig durchgeknallt. Und meine gläubigen Großeltern hatten mir das durchaus auch gezeigt. Und ich habe gesagt, gut, wenn ich mit Gott da nicht weiterkomme, dann muss ich da selbst Hand anlegen. Und dann bringt es nichts, in irgendwelche Parteien zu gehen, in irgendwelche Ausschüsse und zu debattieren, sondern dann muss man Veränderungen erzwingen. Schlussendlich mit Gewalt. Und das war 15 Jahre so mein Lebensweg. Und dann durch diverse persönliche Krisen, Freundschaften, die heftig zerbrochen sind, längere Geschichte, ich bin richtig depressiv geworden. So depressiv, dass meine ganzen Genossen, politischen Kampfkumpels damit nicht mehr umgehen konnten, mir auch nicht weiterhelfen konnten. Und ich wurde irgendwann dahin getrieben, dass ich kapiert habe, ich brauche Gott. Also Menschen helfen mir nicht weiter, ich brauche Gott. Und dann war ich auf Gottsuche und ich war in Israel ein paar Wochen lang bei den orthodoxen Juden und ich irgendwie so, christliche Gemeinden hatte ich abgehakt. Das kannte ich ja scheinbar schon. Und nach einer längeren Odyssee bin ich über ein Buch und ein Seminar von Ted Tripp das erste Mal in einer richtigen Predigt gelandet und dann brauchte es noch ein paar Monate und einen Überfall von einem Rudel Neonazis, bis ich wirklich zum Glauben gekommen bin. Geschichte für sich ist heute nicht Thema. Ja, und dann war ich noch 1,5 Jahre in einer sehr liberalen FEG-Gemeinde bei uns in der Gegend. Und so nach 1,5 Jahren bin ich dann aus Gewissensgründen gegangen und seitdem bin ich in Hannover. Ich denke, das reicht erstmal ein bisschen zu meinem Background. Ich bin eigentlich Sozialpädagoge, habe mit Jugendlichen fürs Jugendamt gearbeitet und mit Kindern, mit Familien. Ich habe 1,5 Jahre einen Jungen bei mir aufgenommen im Rahmen einer intensivpädagogischen Wohngruppe, also einen, wo man sagt, der kann auch noch in der Psychiatrie groß werden. Haben wir gesehen, es geht auf jeden Fall noch anders. Und jetzt seit 3 Jahren halt in Hannover hauptamtlich in der Gemeinde und unterwegs unter anderem zu Männertagen und Vorträgen rings um Pädagogik und Co. So, jetzt aber wirklich Schluss. Ja, warum gibt es Männertage? Ich habe es nicht erfragt, warum habt ihr mit dem Männertag angefangen? Aber da ich immer wieder auf Männertagen bin, habe ich mich mal gefragt, wie kommt das? Ist das was Typisches? Gab es das auch schon in den ersten Generationen Christen, dass es in den Gemeinden es Männertage gab? Das ist ein relativ neues Phänomen, soweit ich das ermitteln konnte. Und ich bin überzeugt, diese Tage sind notwendig, weil wir in ganz speziellen Zeiten leben. Und damit wollen wir uns jetzt auch im ersten Abschnitt etwas auseinandersetzen. Also jede Zeit ist natürlich speziell und jede Zeit, in die Gott uns hineinstellt, hat ihre speziellen Herausforderungen, auch unsere. Und unsere Zeit macht es notwendig, dass wir zum Beispiel solche Männertage machen. Oder dass Bücher erscheinen, wie ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir müssen eigentlich sagen, Mann ist klar, und wenn wir dann noch die Bibel studieren und Heiligen Geist haben, dann müsste ich das doch von alleine klären. Tut es aber oft nicht so eindeutig. Das ist notwendig. Unser Leben ist ein bisschen wie diese Dinger hier. Kompakt, abgeschliffen, sehr konzentriert, ganz viele Kompetenzen, ganz viele Anwendungsmöglichkeiten auf geballten Raum. Alles sehr digital. Ja, da raucht nichts, da qualmt nichts. Normalerweise wird das Ding auch nicht warm, sonst ist was kaputt. Das ist alles ziemlich neutral. Man kann die Sachen löschen da drauf. Man ist total offen wie ein offenes Buch, zeigt alles, sein ganzes Leben, der ganzen Welt. Wenn ihr so ein Ding benutzt, ich hoffe, ihr wisst das. Ne? Muss nicht beim Chaos Computer Club sein, zu wissen, wer so ein Ding benutzt, öffnet sein Leben völlig. Und so ein bisschen ist unser Leben auch. Also digital, hochentwickelt, auf ganz kleinem Raum und gemütlich, passt in jede Tasche. Also meins ist schon ein bisschen umständlich, aber normalerweise passen die in jede Tasche, kompatibel mit allen möglichen anderen Endgeräten. Wie möchten wir aber unser Leben und wie sollte unser Leben auch eher sein? So, bisschen sperrig, manchmal zu laut, schafft ganz schön was weg, stinkt. Wie kommst du zu diesem großen Unterschied? Also wie kommst du dazu, dass wir sind wie so ein Smartphone, praktisch und ziemlich bequem angepasst, im Negativsinne. Es gibt ja auch eine gute Anpassung, aber im Negativsinne angepasst, gleichgeschaltet. Und andererseits, so wie Gott uns als Männer macht, sind wir erst so. Wie kommt das? Ich möchte, dass wir uns kurz in drei wichtigen Bereichen anschauen, mit was für Problemen wir zu tun haben. Nur so ein kurzer Anriss. Das meiste habt ihr wahrscheinlich auf dem Schirm, aber ich möchte, dass wir zusammen einmal so ein bisschen den Blick drauf haben. Weil diese Probleme, mit denen wir zu tun haben, in sind wir reingestellt. Da hat Gott uns reingestellt. Probleme in den Familien. Wir haben es zu tun mit einer ganz großen Orientierungslosigkeit, mit einer Unsicherheit. Was sind Werte? Welche Rollen? Wer hat welche Rollen? Das haben wir in der Gesellschaft sowieso. Aber das Krasse ist, in christlichen Kreisen, mit christlich meine ich nicht im weitesten Sinne irgendwie christlich, in geistlich klar stehenden Kreisen, haben wir ganz viel damit zu tun. Noch nie wurde so viel Eltern- und Erziehungsberatung gebraucht. So viel Eheberatung wie heute. Ganz viel Unsicherheit. Der Mann, soll der wirklich herrschen als ein Haupt? Sollen Eltern Kinder führen? Wirklich? Wir schauen uns das gleich mal genau an. Kann das so sein? Heutzutage kann man das noch nicht mehr so eins zu eins übernehmen. Das sind die Fragen. Unklare Machtfrage. Also wer leitet hier? Wer sagt, wo es lang geht? Partnerschaftliche Erziehung. Was die junge Generation betrifft, eines der schlimmsten Dinge, die es überhaupt gibt, was vor ein paar Jahren antiautoritäre Erziehung hieß, wurde jetzt ein bisschen schick gemacht, ein bisschen abgeschliffen. Aber es ist von der Ausrichtung her genau das Gleiche in die Familien rein, in die christlichen Familien. Wie viele Bücher, die sich christlich nennen, propagieren so ein Quatsch. Unklare Aufgaben, was sollen Eltern machen, was dürfen die überhaupt noch machen? Haben Kinder Aufgaben? Selbstverwirklichung als Lüge unserer Zeit ist in den christlichen Familien angekommen. Großes Drama. Viktimisierung, also der Opferkult. Dass ich sage, ich bin nicht verantwortlich für das, was ich tue. Und vor allem, meine Kinder sind nicht verantwortlich für das, was sie getan haben, sondern sie wurden verführt, sie wurden provoziert, sie hatten ungünstige Umstände. Letztlich, sie sind Opfer und mussten ja irgendwie reagieren. Pathologisierung. ich bin krank, wenn ich sündige. Das ist eine Krankheit, da kann ich nichts für. Ich habe da keine Verantwortung für. Überbehütung, Helikoptereltern, alles schon mal gehört, oder? Eltern, die ihre Kinder den ganzen Tag beglucken, ihnen hinterherfliegen, versuchen, alle Probleme aus dem Weg zu räumen und hinterher kommen extrem verwöhnte, schreckliche Egoisten mal raus. Alles Themen unserer Zeit. Wie gesagt, wir reißen es jetzt mal an. Dass wir so ein bisschen Feeling dafür kriegen, mit welchen Symptomen haben wir es zu tun. Fehlende Väter und fehlende männliche Vorbilder. Und ich bin überzeugt davon, und das möchte ich euch auch versuchen nahezubringen, diese ganzen Probleme hängen damit zusammen, dass wir fehlen. Dass wir als Männer nicht die Männer sind, die wir sein sollten. Dass wir uns kirre machen lassen von Ideologien, von irgendwelchen Zeitgeistströmungen, die tief in fromme Kreise reinwirken. Weil wir fehlen, weil wir uns mit unserer Lohnarbeit mehr beschäftigen als mit unseren Frauen, unseren Kindern und unseren Gemeinden. Weil wir uns in die Karriere flüchten mit dem vielleicht auch gut gemeinten Argument, ich muss ja für Sicherheit sorgen. Ich muss finanziell vorsorgen. Und dabei manövrieren wir uns selbst in eine Lüge hinein. Weil wenn wir jetzt mal ganz ehrlich zu uns sind, wie viel von unserer Lohnverbesserungsarbeit, die wir machen, das ist ja letztlich Karriere, Position verbessern und Geld verbessern, trägt irgendwie zum Überleben unserer Familie bei? Ziemlich wenig. Wir leben in einem Land, in einer Zeit, selbst wenn alle Stricke reißen würden, niemand von uns wird verhungern. Niemand von uns wird auf der Straße sitzen müssen. Ne? Okay, also, die Väter fehlen. Entweder, weil sie wirklich weg sind, weil die Mütter weggelaufen sind, oder weil die Väter weggelaufen sind, weil Scheidungen da sind, oder weil sie mit allem anderen beschäftigt sind, vielleicht sogar immer schön auf der Kanzel stehen, aber nicht in den Familien mehr sind. Ja, und eine ganz krasse Emotionsfixierung. Also ich entscheide nicht mehr nach Sachargumenten, ich entscheide auch nicht mehr nach biblischer Wahrheit, sondern nach meinem momentanen Gefühl oder nach dem momentanen Gefühl meiner Frau oder meiner Kinder. Und so gehen ganz viele Ehen kaputt oder werden beschädigt und auch ganz viele Kinderbiografien werden vor die Wand gefahren. Weil wenn wir den Gefühlen die Leitung übergeben, endet das in der Katastrophe, garantiert. Gefühle sind wichtig, aber sobald sie die Leitung übernehmen, fährt es vor die Wand. Familien. Und ja, es ist nicht alles Katastrophe, es ist nicht alles schlecht. Aber wir sollten Probleme ernst nehmen. Wir dürfen uns freuen, wenn wir sagen, okay, bei sachlicher Beurteilung, bei mir in der Familie, ist das noch nicht so vorangeschritten. Aber wir müssen aufpassen, weil wir leben in dieser Zeit, wir leben mit unseren Zeitgenossen, das sollen wir auch. Und sowas neigt dazu einzudringen, unser Denken, unser Handeln und unser Entscheiden in unsere Familien. Ein zweites, in den Gemeinden. Auch hier fehlen die Männer, die Verantwortung übernehmen. Und es freut mich, wenn das in euren Gemeinden anders ist. In vielen, vielen Gemeinden fehlt eine aktive biblische Leitung aus qualifizierten Männern, die geschult werden, die sich schulen lassen. Die sagen, wir sind nicht fertig. Umso mehr, wenn wir in so einer Verantwortung sind, das ist eine permanente Aufgabe, eine biblische Leitung. Wenn eine Gemeinde eine biblische Leitung hat, sage ich mal, ich habe oft Gespräche mit Leuten, die sagen, ich weiß nicht, meiner Gemeinde ist viel drüber und drunter, ich weiß nicht, soll ich da bleiben? Das ist immer die Frage, gibt es eine biblische Leitung, die bemüht ist, nach biblischer Orientierung, ernsthaft bemüht, dann hat eure Gemeinde garantiert eine Zukunft. Sehr klare Tendenz. Wenn es keine aktive biblische Leitung gibt, dann sieht es düster aus. Es fehlen ganz oft die Männer, die bereit sind, solche Verantwortung zu übernehmen, die bereit sind, Zeit zu investieren, die bereit sind, den Kopf auch hinzuhalten für eine Gemeinde. Und wer in Gemeindeleitungsdienst, in der Ältestenschaft man Dienst getan hat, weiß, das ist ganz sicher nicht vergnügungssteuerpflichtig. Das ist sehr gesegnet, aber nicht vergnügungssteuerpflichtig. Man ist mit all den Herausforderungen einer Gemeinde, Christi Gemeinde trifft auf sündige Menschen, die noch einen alten Adam in sich haben. Das ist immer eine spannende Sache. Ein großer Mangel an biblischer Lehre. Jeden Sonntag wird in jedem Gebäude, wo sich tatsächlich oder angeblich Gemeinde versammelt, heißt es, jetzt gibt es eine Predigt. Ganz oft sind es keine Predigten. Wenn wir kurz einmal gucken wollen, was ist eine Predigt, den Exkurs wagen wir einmal. Nehemia 8:8. Schlag mal kurz auf. Wird übrigens morgen auch hier Predigtthema. Also ganz oft wird uns eine Predigt angekündigt und eine Predigt ist ja nicht irgendwas, das ist ja nicht das Unterhaltungsprogramm am Sonntag. Das ist die Kost, von der wir ganz zentral mitleben. Predigt ist auch nichts, was wir konsumieren. Also hingehen und sagen, jetzt mach mal deine Predigt-Show da, Prediger. Sondern etwas, woran wir teilhaben, was an uns wirken soll. Wo wir zum Handeln gezwungen sind, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir ein neues Leben haben. Was ist eine Predigt? Nehemia 8,8. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Das ist eine Predigt. Wenn ich meine Erfahrung erzähle, ich habe neulich den Vers gelesen und dann ist mir das und das durch den Kopf gegangen oder passiert, das ist ein schöner Erfahrungsbericht, aber keine Predigt. Wenn einer die Geschichten erzählt, was er früher mal erlebt hat und wie das jetzt auf den Vers passt, mag eine nette Story sein, kann in einem bestimmten Rahmen vielleicht von einem Hauskreis oder so auch gut sein. Aber es ist auf jeden Fall keine Predigt. Predigt ist, was steht da? Was bedeutet das? Und das brauchen wir. Das ist Lehre. Und daran fehlt es. Wir haben ganz viel Storytelling, Geschichten erzählen. Meine persönliche Geschichte, meiner Meinung nach, ist es ja auch wichtig. Wir haben ganz viel solche Sachen. Okay. Empfehlen von Gemeindezucht. Gemeindezucht ist noch weniger vergnügungssteuerpflichtig, weil es eine sehr ernste Sache. Man hat mit Widerständen zu tun. Man will jemanden zurechtbringen. Man muss Gemeinde schützen. Eine ganz große Unfähigkeit und ein Unwille, geistlich zu prüfen. Wer von euch sich mit der evangelikalen Landschaft beschäftigt? Also was in den Kreisen, die sich wirklich als bibeltreu verstehen, momentan abgeht, wird verstehen, was damit gemeint ist. Bündnisse, Allianzen, Zusammenarbeiten, unvorstellbarer Art und Weise. Gemeinden, Prediger, Bünde, die jahrelang für Eindeutigkeit, für gute Abgrenzung, für ein starkes Bekenntnis gestanden haben, arbeiten mit der katholischen Kirche zusammen, arbeiten mit radikal charismatischen Kreisen zusammen. Ich will nur darauf hinweisen, dieser Männertag, der vor einigen Wochen war, mit einem katholischen Charismatiker in einer evangelikalen Ausbildungsstätte, die jahrzehntelang für Bibeltreue stand, wie den Nest, laden einen Irrlehrer par excellence ein. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass 1100 Männer dahin laufen? Unfähigkeit zu prüfen, mit der Bibel in der Hand und dem Verstand, den uns Gott gegeben hat, kann ich sagen, das ist ein absolutes No-Go, das ist ein Dammbruch, das ist eine Katastrophe. Wir müssen fleißig E-Mails an die schreiben oder da auf der Matte stehen und sagen, Brüder, was ist hier passiert? Wie kann es sein, ein Beispiel noch, dann gehen wir weiter, aber ein Beispiel noch. Wie kann es sein, dass die neue Elberfelder Bibelübersetzung, die jetzt bald erscheint, herausgegeben vom SCM, Stiftung Christliche Medien, dieses der Zusammenschluss, der versucht, Monopol zu werden, SCM, in Zusammenarbeit mit Dillenburg eine neue Elberfelder Bibel rausgibt, deren Kommentare komplett geprägt sind von der Emerging Church. Wie kann das sein? Und wie kann es sein, dass da so wenig passiert? Wie kann es sein, dass so wenige reagieren? Unfähigkeit oder Unwille zu prüfen. Nichts bitte, was uns trennt. Das, was uns eint, ist gut. Was uns trennt, bitte nicht. Bitte nicht so viel Kritik. Lass uns den gemeinsamen Nenner suchen. Und das Geistliche durch Gift. Das Gift. Und da fehlt es wieder an den Männern, die Frauen sollten bitte auch prüfen, aber da fehlt es an uns Männern, die sagen, gerade aus brüderlicher Liebe müssen wir zu solchen Katastrophen etwas sagen. Weil es lieblos wäre, das so stehen zu lassen. Weil es lieblos wäre, wenn wir Geschwister wirklich geistig vor die Wand fahren lassen. Das wäre lieblos, nicht es zu sagen. Ja, fehlende Abgrenzung, Relativierung von Wahrheit, meine Wahrheit, deine Wahrheit, ihr kennt das. Und die Bibel spricht nicht von deiner Wahrheit oder meiner Wahrheit oder die Wahrheit von XY, sondern von der Wahrheit. Darum geht es. Und es ist wichtig, wenn wir in Gemeinde, in wichtigen theologischen Fragen, gerade auch in der Leitung, verschiedene Positionen haben, dann ist das nichts Schlechtes. Aber wir können dabei nicht bleiben. Könnte ich sagen, wir haben hier im Leitungskreis oder in der Ältestenschaft drei verschiedene Meinungen zu einer zentralen Frage und das lassen wir so. Da müssen wir um Wahrheit ringen. Wir müssen die Bibel studieren und es klären und gemeinsam zu einer standfesten Position kommen. Korrekturfähig bleiben. Ja, Psychologisierung. Also ich denke, dadurch, dass ihr Mike hier auch in der Gemeinde habt, hört ihr immer wieder zu diesem Problem von Psychologisierung, was? Also dass Sünde nicht mehr Sünde benannt wird. Wir hatten das eben schon, dass meine geistlichen Probleme zu psychischen Problemen degradiert werden und auch entsprechende Lösungen gesucht werden. Also die Lösung liegt in dir. Du weißt die Antwort schon, du musst sie nur entdecken. Du bist wundervoll, du bist genauso, wie du sein solltest. Nimm es doch endlich an. So und so weiter. Psychologisierung. Und ja, die Emotionalisierung wieder. Ich entscheide über Emotionen, nicht über Wahrheit. Und Verweiblichung. Wenn ihr euch anguckt, sowohl in charismatischen Kreisen wie auch in diesem ganzen Background von der sehr charismatischen Worship-Szene, wie auch dort, wo die Mystik einzieht in unsere Kreise, hat das ganz viel mit Verweiblichung zu tun. Es sind Methoden, die Frauen sehr nahe liegen, gerade wo es auch mystisch wird. Wenn ihr euch mal Statistiken anguckt, Esoterik gegenüber sind 9% der Männer im Bundesdurchschnitt offen. 9% und über 27% der Frauen. Also wir haben unsere anderen Konfliktfelder, keine Sorge. Aber es ist typisch, dass es durch Frauen, die auch ganz schnell auf die Kanzel klettern, befördert wird. Schaut euch an, Joyce Meyer. Ich bin oft in Gemeinden unterwegs und ich bin erschreckt darüber, wenn ich diesen Namen erwähne, wie viele Brüder zusammenzucken und hinterher rauskommt, ja, meine Frau guckt das dauernd, ich habe mir das noch nie angeguckt. Oder meine Tochter guckt sowas, ich finde die nicht so gut, aber das ist halt irgendwie, naja, weiß ich auch nicht. So gut finde ich es nicht. Solche Geschichten über die Feminisierung bringen wirklich katastrophale Irrlehren in die Gemeinde. Also wer da nachher mal Interesse hat zu Joyce Meyer, hätte ich noch ein, zwei gute Texte im Petto. Kann ich sehr empfehlen. Setzt euch damit auseinander. Wir können da eigentlich gar nicht zugucken. Wir können nicht zugucken, wenn unsere Schwestern sich so eine Giftschleuder angucken im Fernsehen. Bibel-TV, dauernd läuft das Zeug. Wie viele Frauen sitzen davor? Da müssen wir Klartext reden. Gemein. Ein letzter Punkt. Gesellschaft. Hui. Riesenidentitätskrise. Wer sind wir? Ich meine, das hat in Deutschland schon eine gewisse Tradition. Wer sind wir? Was ist schon deutsch? Wie viel deutsch darf man sein? Ab wann ist Deutsch ein Nazi? Die große gemeinsame Perspektive fehlt. Die großen Ideologien, also Kommunismus und die Nazis, die hatten so den großen Plan. Wo geht's hin? Und das hat die Leute mitgezogen. Ne? Da haben sich Leute von begeistern lassen. Und heute haben wir das krasse Gegenteil. Überindividualisiert, also jeder so für sich, jeder nach seiner Fasson und keiner weiß, wo geht das Ganze hin. Aber kaum noch irgendjemand ist ein großer Optimist und sagt, das wird immer besser und die Gesellschaft in 20 Jahren wird noch viel toller als heute. Das sagt kaum einer oder das glaubt auch kaum einer. Ist eher pessimistisch. Wertefrage, ist alles relativ? Ne, sind alle Religionen gleich wert? Das sagt doch heute kein Mensch mehr, außer die Landeskirche vielleicht noch. Das glaubt doch kein Mensch mehr. Das sagen nicht mal mehr die Grünen. Zentralisierung von Macht. Also es wird nicht mehr in eurem Dorf entschieden, was passiert, es wird nicht mehr in eurem Bundesland entschieden, was passiert, es wird nicht mehr in Berlin entschieden, was passiert, sondern irgendwo in Brüssel oder transatlantisch oder was weiß ich. Also die Entscheidungsträger sind immer weiter weg. Früher konntet ihr bei dem auf der Matte stehen, bei eurem Dorfhäuptling und sagen, sag mal, was triffst du für Entscheidungen, bist du wahnsinnig? Und heute erreicht ihr die gar nicht mehr, die menschlich gesehen, weltlich gesehen, die Machtzügel in der Hand haben. Ein Punkt, den Rest lassen wir weg, ein wichtiger Punkt, das Mutti-Staat-Syndrom. Und das betrifft uns sehr krass, weil dieses Mutti-Staat-Syndrom konnte nur sich etablieren, es konnte nur entstehen, weil wir es zugelassen haben. Man spricht ja sonst von einem Vaterstaat. Und das ist auch ein gutes Bild, denn der Vater, der gibt uns sozusagen Hilfe, dass wir das Laufen lernen. Und dann sagt er, jetzt darfst du aber alleine. Lauf selbstständig, sei selbstständig. Gewisse Sachen übernehme ich und ab und zu halte ich mal die Hand auf. Und wir sollen Steuern zahlen, ne? Wir erinnern uns. Auch ein Staat, der 100.000 Abtreibungen im Jahr mit befördert, dem sollen wir trotzdem Steuern zahlen. Inzwischen, Mutti-Staat ist das Gegenteil. Mutti-Staat sagt, du sollst niemals selbstständig laufen. Ich halte dich immer bei der Hand. Das heißt, wenn irgendwas in deinem Leben mal schiefgehen könnte, und Vorsicht, es könnte sehr viel schiefgehen in deinem Leben, dann bin ich bei dir und regel das für dich. Wenn du mal krank wirst, dann brauchst du keine Familie, die dich pflegt. Nein, wir haben Krankenkassen. Und wir haben ein Pflegeheim. Wenn du alt wirst, wir haben Altenheim. Du brauchst keine Familie, um die dich kümmerst. Steck nicht in ein schönes Heim. Das wird alles irgendwie finanziert. Und wenn es nicht mehr zu finanzieren ist, dann versorg Mutti besser. Ne? Versorg Mutti, damit sie für dich sorgen kann später. Wenn die bösen Jungs kommen, dann stellt Mutti die Polizei. Bitte keinen Selbstschutz. Nicht selber schützen deine Familie. Das ist nicht legitim. Mutti macht das. Mutti passt auf dich auf, in allen Lebensbelangen. Wofür sorgt das? Dass wir passiv werden. Dass wir alles aus der Hand geben. Dass wir glauben, dass dieses Konstrukt am Leben erhalten bleiben muss. Dass wir ihm loyal sein müssen. Es geht hier nicht um die Frage von den Obrigkeiten unterordnen. Das werden wir nachher nochmal streifen. Sondern es geht darum, dass der Staat sich das anmaßt, was eigentlich die Familie macht. All das. Von der sozialen Absicherung, über die medizinische Absicherung, über die Altersabsicherung. All das übernimmt der Staat und wir bauen unsere Familie nicht mehr so auf, dass sie das tragen könnten. Normalerweise investiert man in seine Familie. Schaut euch die biblischen Beispiele an. Alle, die Gelegenheit hatten, haben Familienunternehmen gehabt, ne? Hatten große und starke Familien. Das war immer die Zielrichtung. Warum? Weil das notwendig ist. Sie haben geschützt ihre Familien, ihre Frauen, ihre Kinder, ihre Leute, haben darauf aufgepasst. Sie wussten, selbst wenn wir eine Staatsmacht haben, wenn die bösen Jungs kommen, hilft mir in dem Moment die Staatsmacht auch nicht. Ich muss selber aufpassen. Was war die große Katastrophe von Silvester letztes Jahr in Köln? Die Katastrophe war nicht, dass irgendwelche Leute die Frauen da begrapscht haben. Das war schlimm, aber es war letztlich auch nicht so überraschend. Weil wer sich mit dem Kulturraum beschäftigt, weiß, das passiert da doch recht regelmäßig. Was war die große Katastrophe? Die ganzen Männer, die mit ihren Frauen unterwegs waren und nichts gemacht haben. Wenn die Frauen überfallen von irgendwelchen Männern, angegrapscht, belästigt, bedrängt und ihren Männern fällt nichts ein, was sie tun könnten. Wow. Okay. Mutti-Staat-Syndrom. Wir sagen, wow, Hilfe, Gewalt. Was soll ich jetzt tun? Und schon ist vorbei. Okay. Also, einige unserer Herausforderungen. Wir Männer haben uns zurückgezogen. Wir haben uns zurückgezogen aus der Gesellschaft. Und wo Männer sind, folgen sie weiblichen Prinzipien. Wir haben uns zurückgezogen, Anwesende von Herzen gern ausgenommen. Wir haben uns zurückgezogen aus den Gemeinden. Und wundern uns, dass die Frauen auf die Kanzel klettern. Und wir haben uns zurückgezogen aus den Familien, haben es uns bequem gemacht, in unseren Hobbys, in unserer Karriere, vielleicht sogar in unserem geistlichen Dienst und haben vergessen, welches die erste Verantwortung ist, in die wir gestellt sind. Okay, Mädels, jetzt haben wir viel schwarz gemalt, ne? Aber so eine Analyse ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir den großen Blick erstmal klarkriegen, dass wir uns bewusst machen, mit was für Herausforderungen haben wir zu tun, selbst wenn es bei uns noch nicht angekommen ist. Und das wünsche ich jedem von uns, dass es bei uns so noch nicht angekommen ist, in der ganzen Bandbreite. Aber es ist trotzdem unsere Umwelt. Das ist trotzdem die Zeit, in die Gott uns stellt. Und es ist kein Zufall. Gott hat nicht gewürfelt, in welche Zeit stelle ich ihn wohl. Das ist ein Plan. Gott stellt dich absichtlich in diese Zeit. In diesen ganzen großen und kleinen und mittelschweren Katastrophen. Warum? Wir sollen Salz und Licht sein. Wir sollen nicht die große christliche Kulturrevolution hier veranstalten. Das sollen wir nicht. Aber wir sollen dieser Fäulnis entgegenwirken. Wir sollen Salz sein. Wir sollen ein Licht sein in dieser Dunkelheit. Und umso finsterer es wird um uns herum, umso klarer erkennbar ist das Licht. Wenn ihr klare Position bezieht zur Familienfrage, also was ist eine gute Familie im Sinne von wer ist das Haupt, wer ist Hilfe, wer hat die Autoritätsstellung? In den 50er Jahren hätte jeder gesagt, ja natürlich, was erzählst du denn da? Na klar, ist sogar keine Frage. Dabei war die Welt da nicht in Ordnung. Aber das Thema war völlig klar für die meisten Leute. Heutzutage, wenn er es sagt, das ist ein Skandal. Wie kannst du sowas sagen? Leitung und Verantwortung und Autorität und von wo kommst du denn? Aber zugleich wird auch erkennbar das Licht. Das ist ganz anders als die Dunkelheit. Wir wollen uns jetzt anschauen, wie sind wir eigentlich gemacht? Also wir haben uns jetzt den ganzen Berg an Dreck angeguckt, zumindest einmal überflogen. Und jetzt schauen wir uns an, wie hat Gott uns gemacht? Was sind Fakten der Schöpfung, was uns Männer betrifft? Ja, es ist das Gleiche. So, nehmt eure Bibeln zur Hand. Wie ihr euch denken könnt, schauen wir auf die ersten Seiten. Also wir werden uns jetzt in 1. Mose 1, 2 und 3 bewegen. Das Erste, was wir uns anschauen, das Erste, was ihr auf eurem Paper habt, auf eurem Zettel habt, wozu sind wir geschaffen? Und das ist die 1-Million-Dollar-Frage. Ne? Wenn wir das aus dem Blick verlieren, fahren wir unser Leben vor die Wand. Und egal wie gebildet oder gutwillig oder was auch immer wir sind, wenn wir das nicht im Blick haben, fährt unser Leben vor die Wand. Wir sind gemacht zu Gottes Ehre. Und die Frage, die sich damit immer stellt, bei allen Lebensentscheidungen, auch bei der Frage, wie soll ich sein als Mann und wie soll ich sein als Ehemann, als Vater oder als Sohn oder als Mitarbeiter, Wir sind zu Gottes Ehre gemacht. Die Frage ist, dient das Gottes Ehre, diese Entscheidung? Entscheidung A, B, C, welche dient zu Gottes Ehre am meisten oder am eindeutigsten? Wonach sollen wir unser Leben ausrichten? Wir lassen uns ganz schnell wegreißen vom Alltag. Und oft ist es auch so, wir kommen zum Glauben, haben so diese erste große Liebe, sind wirklich geistlich ganz jung, ganz frisch, haben ganz viele Fragen, ganz viel Eifer. Und dann irgendwann kommt der Alltag. Und es kann wirklich passieren, dass wir das aus dem Blick verlieren. Es kann sein, dass wir jede Woche dreimal in der Gemeinde sind und auch äußerlich wirklich guten Dienst machen. Aber wir verlieren aus dem Blick, wozu machen wir das? Für wen machen wir das und wozu machen wir das? Wir machen es für den Herrn? So muss es sein. Und es geht um seine Ehre. Ist es so schwer, das im Blick zu behalten? Ja, weil unser ganzes Umfeld, unser ganzes Leben, unsere Normalität geht in die entgegengesetzte Richtung. Die einfachen Lösungen, die einfachen Wege dienen meist nicht zu Gottes Ehre. Das, was uns besonders angeboten wird, dient meist nicht zu Gottes Ehre. Christus spricht vom schmalen Weg, von der engen Pforte. Es ist nicht der Mainstream. Es ist nicht einfach mitschwimmen. Kennt ihr das Kinderlied, sei ein lebendiger Fisch? Schwimm doch gegen den Strom. Genau. Und das Hauptziel ist halt nicht gegen den Strom schwimmen, aber es hängt meist damit zusammen. Weil unsere Zeit, wie auch die große Masse, dient nicht Gottes Ehre. Und das ist unsere Herausforderung. Warum erhält Gott uns am Leben? Also Gott zieht eine Sekunde seine schützende Hand von uns ab. Unser Leben ist vorbei, unser irdisches. Gott erhält unser Leben zu seiner Ehre. Weil wir leben sollen, um den, der uns gemacht hat und den, der uns errettet hat, um ihn darzustellen als groß und herrlich, so wie er ist, seine Wahrheit weiterzugeben. Und das dient seiner Ehre. Darum geht alles. Also diese ganze Männerfrage, wir können jetzt aufhören. Darum geht es beim Mann sein. Denkt drüber nach, macht euch noch einen schönen Tag. Kommt gleich zum Mittagessen. Letztlich ist es das. Keine Sorge, machen wir nicht. Es geht noch ein bisschen weiter. Also. Und dem muss ich alles andere unterordnen. Die ganzen Detailfragen. Dient es Gottes Ehre? Und in ganz vielen Punkten sagt uns die Bibel das sehr deutlich, was Gottes Ehre dient. Und in vielen speziellen Fragen, da können wir in der ganzen Bibel lesen und nach den großen Linien fahren und sie sogar finden, aber da steht nicht die Entscheidung. Da steht nicht, soll ich den Job da oder da annehmen? Steht da einfach nicht. Da steht nicht, soll ich meinem Sohn den Computer kaufen? Steht da einfach nicht drin. Aber wir müssen dann überlegen, wir müssen beten und wir müssen auch unseren Verstand, beseelt vom Heiligen Geist, gebrauchen mit Gottes Wort. Was dient Gottes Ehre? Unsere Gefühle sagen oft was anderes. So sind halt Gefühle, ne? Die kommen, die gehen, die lassen sich super manipulieren. Und schön, wenn sie mit der Wahrheit übereinstimmen, das ist richtig klasse. Aber oft tun sie es halt nicht. Was dient Gottes Ehre? Ja, wir wollen uns den zweiten Punkt anschauen und da schauen wir dann auch in das Wort rein. Zuerst gemacht, zuerst solo. Wir sehen in 1. Mose 2, Abvers 5. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld, denn Gott, der Herr, hat es noch nicht regnen lassen auf der Erde. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bestellen. Aber ein Dunst stieg beständig auf von der Erde und bewässerte die ganze Fläche. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Vorher lesen wir aber schon, Gott macht die Menschheit. Die Menschheit nach seinem Bild besteht aus Mann und Frau. macht den ersten Teil der Menschheit, den Mann. Und was ist dann? Das ist erstmal eine Pause. Die erste Zeit ist der Mann allein in Gottes Gegenwart. Und Gott sagt schon wenige Verse später, das erste Mal in der Bibel, dass etwas nicht gut ist. Vorher sieht Gott es an und er sieht, dass es gut ist, was er gemacht hat. Und das ändert sich auch grundsätzlich nicht, aber er sagt das erste Mal, dass etwas nicht gut ist. Vers 18, und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott macht die Tiere und bringt diesen Menschen, er soll ihnen Namen geben, und der Mensch ist allein. Und er sieht, es ist keiner, der ist wie ich. Er sieht, dass Gott, ich bin in der direkten Gegenwart Gottes, unvorstellbar für uns. Er ist viel höher als ich, er ist mein Schöpfer. Ich bin nach seinem Bild gemacht, aber wir sind nicht auf Augenhöhe. Und es sind die Tiere, mit denen bin ich auch nicht auf Augenhöhe. Die sind anders als ich. Für die habe ich Verantwortung. Und der Mann ist erstmal allein. Menschlich ist er allein. Und dann macht Gott ihm eine Gehilfin. Er macht den Mann, gibt ihm Arbeit, da kommen wir gleich drauf, er hat gleich Aufgaben. Das ist nicht irgendwie die Ausruhe oder Chillzeit oder so. Sondern das ist ein Paradies, was Arbeit. Ja, er kriegt gleich Arbeit. Und Gott lässt ihn erstmal eine Zeit allein. Und wir sind davon noch ein Stück geprägt. Wir sehen die Frauen im Gegenteil. Von Anfang an hat die Frau, die erste Frau, menschliches Gegenüber. Und das Gegenüber sagt, wow, Fleisch von meinem Fleisch. Bein von meinem Bein. Wir gehören zusammen. Das ist der Lebensbeginn der Frau. Und wir sehen bis heute, wie krass Frauen sozial orientiert sind. Also es ist ein Riesensegen, kann auch ein Fallstrick sein. Dass man sich kirre machen lässt von anderen, dass man tratscht, solche Sachen, kann das halt auch bewirken. Ist aber auch ein Riesensegen, zum Beispiel um die kleinen Kinder aufzuziehen, die sich nicht immer unbedingt attraktiv machen, durch ihren Stress- oder Lärmpegel zum Beispiel. Und die Frauen haben dieses Mutterherz, das Versorgerherz noch viel mehr. So, von Anfang an, die Frauengesellschaft, wir Männer nicht. Das merkt man, wir neigen manchmal so zu diesem einsamen Wolf-Syndrom. Vielleicht kennt ihr das von anderen sicher, nicht von euch. Man kennt das meist von anderen, die so alle Sachen halt mit sich selber ausmachen. Seelsorge ist für die anderen, die das dringend in Anspruch nehmen sollten, nicht für mich. Ich muss mich keinem öffnen. Ich muss mit keinem quatschen. Ich muss mit keinem zusammen beten über die ernsten Probleme. Das mache ich mit mir selber aus. Ich bin so für mich. Da rede ich mit meiner Frau lieber nicht drüber. Da rede ich auch mit Brüdern nicht drüber. Oder andere Themen, da rede ich auch mit meinen Kindern nicht drüber. Obwohl, anderen würde ich schon empfehlen, rede mal mit deinen Kindern darüber. Ich mache es selber aber lieber nicht, weil ich bin ein einsamer Wolf. Das hat gewisse Vorteile, weil wir hoffentlich, wenn wir nicht schon sehr von Verweiblichung getroffen sind, etwas unabhängiger sind. Dass wir uns hoffentlich sozial nicht so leicht unter Druck setzen lassen. Sondern auch mal gegen anstehen können, ohne gleich Verlustängste zu kriegen. Zum anderen ist es aber auch ein gewisser Fallstrick. Also es ist ein Potenzial, was nach dem Sündenfall auch eine gewisse Gefahr bietet. Handwerker in Handarbeit sind wir. Warum? Habt ihr gesehen, wie Gott den Mann gemacht hat? Vers 7. Da bildete Gott der Herr dem Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Was hören wir vorher immer? Gott spricht und es ist. Gott schafft durch sein Wort. Und hier nimmt Gott Staub von der Erde und macht den Menschen raus. Wir sehen, wir Menschen sind schon anders gemacht. Und Gott blies selbst das Leben in ihn hinein. Er kommt den Menschen sehr, sehr nah bei der Schöpfung. Sehr, sehr nah. Von Anfang an ist Gott dem Menschen sehr, sehr nah. Und wir sehen, von Anfang an arbeitet der Mann mit seinen Händen. Er kriegt am Anfang keinen Bürojob. Ich komme über den nächsten Punkt nochmal zu. Und er kriegt den Auftrag, stellvertretend zu herrschen. Und zwar, dieser Auftrag liegt schon vor, bevor er gemacht wird. Also, jetzt können wir uns gleich die Frage stellen, warum soll der Mensch stellvertretend herrschen? Weil er sich so bewährt hat. Der Plan war schon vorher da. Und Gott wusste schon vorher alles. Er wusste, auf welchen Weg der Mensch gehen wird. Und er setzt ihn trotzdem stellvertretend als Herrschaft ein. Also stellvertretend heißt, da wo Gott alleine herrschen darf, weil er der Schöpfer ist, setzt er den Menschen ein. Schauen wir mal in 1. Mose 1, ab Vers 26, ganz bekannte Verse. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und dann Vers 28, und Gott schuf sie und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf Erden. Also von Anfang an setzt er den Menschen ein in eine Herrschaftsverantwortung. Gott ist der, der herrscht und sagt, du machst das an meiner Stelle. Nicht nach deinen Plänen, sondern als mein Stellvertreter, so wie es mir gefällt, um mich zu vertreten. Riesenvorrecht. Und dieses stellvertretend Herrschen zieht sich dann durch. Mann und Frau sind nicht nur in eine Partnerschaft gesetzt, eine dauerhafte Partnerschaft, sondern auch in ein Herrschaftsverhältnis. Wir sehen das von Anfang an. Es gibt ein Gebot zu dieser Zeit. Ein Gebot, was wichtig ist. Und er sagt es dem Mann. Wer kann es hinterher zitieren, wenn sich auch verwirren lässt? Die Frau. Was dann nach dem Sündenfall? Gott bekräftigt nochmal, schauen wir mal kurz, 1. Mose 3. Also es geht dann um die Folgen des Sündenfalls. Vers 16, und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen, mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Man könnte noch besser übersetzen, dein Verlangen wird danach sein, deinen Mann zu beherrschen. Also das, was du jetzt gemacht hast, du hast dir Feminismus gemacht, Frau. Du hast dir Gender gemacht. Du hast die Rollen auf den Kopf gestellt. Du hast dich in die Leitungsposition gesetzt. Und dieser Ausrutscher, der manifestiert sich jetzt in dir als permanentes Verlangen. Du hast die Neigung, eine besondere Neigung dazu, dass du deinen Mann beherrschen willst. Aber er aber soll über dich herrschen. Es ist ein Herrschaftsverhältnis. Wie soll ein Mann in der Ehe herrschen? Stellvertretend für Gott. Krass, ne? In der Art und Weise, wie Gott handeln würde in dieser Position. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, müssen wir da erschrecken, müssen sagen, Herr, du kennst mich besser als ich mich selber, aber warum setzt du mich an diese Stelle ein? Gerade weil du mich besser kennst als ich selber. Du kennst meine ganzen dunklen Flecken, du kennst meine Nachlässigkeit, du kennst all die Dinge, die ich als einsamer Wolf auch noch nie jemand erzählt habe. Und du setzt mich ein, dass ich dich vertreten soll? Ich hätte das nicht gemacht. Aber Gott macht das so. Er setzt uns trotzdem ein. Trotz allem. Herrschaft. Verdient, weil Männer halt einfach die besseren Menschen sind. Sorry, nee. Nicht verdient, unverdient, trotzdem als Herrschaft eingesetzt. Und das, was wir uns eben angeguckt haben, die ganzen Problementwicklungen und so, die haben damit zu tun, dass Männer Verantwortung nicht übernehmen. Entweder nachlässig damit sind oder, sorry, wenn ich so sage, keinen Bock haben auf Verantwortung oder Angst haben vor Verantwortung oder nicht gelernt haben, Verantwortung zu tragen. diese ganzen mittelschweren Katastrophen unserer Zeit wären nie so krass entwickelt, wenn wir Männer unsere Verantwortung tragen würden. Stellvertretend zu herrschen, zur Ehre Gottes. Ja, wir kommen zu E. Working Class in Paradise. Oder vom Gärtner zum Landwirt. Wir schauen nochmal kurz in 1. Mose 2. Das ist sehr spannend. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Vers 5. Es war aber noch kein Strauch des Feldes gewachsen auf der Erde, noch irgendein Kraut auf dem Feld. Also noch nichts gewachsen. Warum? Denn Gott, der Herr, hat es noch nicht regnen lassen. Okay, wäre jetzt hier ein Punkt, würde ich sagen, okay, logisch. Und es war kein Mensch da, um das Land zu bebauen. Gott lässt noch nichts wachsen. Warum? Weil noch keine Menschen da sind. Also die ganzen Ökoträume von der Natur würde es so wundervoll gehen, wenn der Mensch nicht da wäre. Wenn die Krankheit Mensch endlich abgeschüttelt werden würde, um mal so ein paar Menschen zu zitieren. Quatsch, totaler Quatsch. Gott sagt, es braucht noch gar nichts wachsen, weil es sind keine Menschen da, die sich darum kümmern. Es ist überhaupt erst sinnig, dass etwas wächst, wenn es Menschen gibt, die es bebauen. Es braucht nichts wachsen. Und Gott bewässert die ganze Fläche und es wächst. Und wo setzt er den Menschen hin? Was ist der ursprüngliche, natürliche Lebensraum des Menschen? So könnten wir es sagen. Vers 8, und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte Menschen dorthin, den er gemacht hatte. Und Gott der Herr ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprießen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und auch den Baum des Lebens mitten im Garten und der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wir haben die Situation, es ist vor dem Sündenfall. Frische Schöpfung, alles ist ganz frisch gemacht. Gott hat das, was wir Natur nennen, erschaffen. Und er setzt den Menschen nicht einfach rein, sondern er macht in seine Ordnung. Gott ist ein Gott des Friedens, ein Gott der Ordnung. Es war noch nicht das Chaos nach dem Sündenfall. Trotzdem schafft Gott einen nochmal geordneten Abschnitt. Das ist nämlich ein Garten. Ein umfasstes Gelände, was besonders angeordnet ist, wo die Natur besonders angeordnet ist. Wie ist denn das nach dem Sündenfall? Wie war das? Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen. So sei der Erdboden verflucht um deinen Willen, mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dorn und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Und so weiter. Adam fängt an als Gärtner und endet als Bauer. Wo ist der Unterschied? Der Garten, wenn ihr euch mal mit beschäftigt, ich rede jetzt nicht hier von irgendeinem Schrebergarten oder irgendeinem spießigen Vorgarten mit Geranien. Sorry, wenn ich jetzt irgendwie auf die Füße trete. Züchte weiter die Geranien, nichts dagegen. Aber das meine ich nicht, sondern ein Garten als Ökosystem ist höchst produktiv. Ein Garten als Ökosystem erhält sich weitestgehend selbst. Er braucht Pflege, aber ich reiße da nicht alles aus und pflanze alles wieder neu an. So funktioniert das ganze Ding nicht. Ich pflege ihn nur. Das hat Adam doch gemacht. Ein Garten, in China zum Beispiel, haben sie oft noch traditionellen Gartenbau statt Landwirtschaft. Die haben halt auch so viele Leute und die kriegen halt auch nicht viel Geld. Da funktioniert das noch. Ein Garten in China erwirtschaftet auf der gleichen Fläche 30 Mal so viel Kalorien wie die gleiche Fläche in den USA Hochindustrielandwirtschaft. Acker bedeutet immer ackern. Das ist schon negativ belegt, das Wort. Wir müssen ackern. Bedeutet, ich kämpfe gegen die Natur. Ne, Dorn und Disteln. Und ich habe Steine dazwischen. Und ich habe alte Baumstümpfe. Und ich muss das Land sowieso erstmal urbar machen. Und ne, dann kommt der Lolch, das Unkraut. Und es ist permanent Arbeit. Ich fange immer wieder von vorne an. Das ist nach dem Sündenfall. Vor dem Sündenfall Arbeit. Gott setzt ihn sofort in Arbeit. Das ist ein Segen. Arbeit ist ein Segen. Und er bebaut und bewahrt. Gott hat es fertig angelegt. Er muss sich drum kümmern. Von da an muss er von Grund auf ackern und kämpfen. Das ist wichtig für uns. Das Ziel ist eigentlich, dass wir in einem funktionierenden System Pfleger sind, Gärtner sind. Aber unter den Voraussetzungen, unter denen wir jetzt leben, müssen wir ackern. Unser vorletzter Punkt, zwischen Hilfebedarf und Beziehungsfreuden. Vers 18 nochmal, hatten wir eben ja schon. Ne? Schauen wir uns nochmal an in 1. Mose 2. Und Gott, der Herr, sprach, ist nicht gut, dass der Mensch allein sei? Was macht er dagegen? Also allein sein für den Mann ist nicht gut, okay? Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Und das ist der Gegenentwurf, das ist der Originalentwurf gegen Gender zum Beispiel. Das ist der Originalentwurf, der zugleich Gegenentwurf ist zum Thema Feminismus. Der Mann hat die Hauptverantwortung und er braucht eine Gehilfin. Es ist gut, wenn er eine Gehilfin hat. Es ist gut, wenn er kein einsamer Wolf ist. Wir sind hilfebedürftig. Und zugleich ist es wichtig, dass wir diese Rollen nicht austauschen. Wir sollen natürlich unserer Frau helfen. In dem Sinne, klar sollen wir das. Nee, Schatz, da musst du alleine in den Mantel kommen. Du bist die Gehilfin. Tür könntest du mir eher aufhalten. Also nicht in diesem Sinne, das ist natürlich Quatsch. Aber der Mann soll vorangehen. Der Mann soll die Richtung vorgeben. Der Mann soll die Hauptzugkraft aufwenden. Und die Frau soll ihn unterstützen dabei. Soll ihm den Rücken frei halten, den Rücken stark machen. Soll ihn ermutigen. Und das bedeutet, das wird auch oft missverstanden. Das bedeutet nicht, dass die Frau immer zu dem gleichen Entschluss kommt wie der Mann. Aber dieses Gehilfensein und ein Segen sein für den Mann bedeutet, dass sie, obwohl sie eine andere Sicht der Dinge hat, trotzdem mitgeht als Hilfe. Nicht dagegen redet, nicht dagegen zetert, nicht den Mann mürbe macht, ihn unter Druck setzt, sondern sagt, lieber Mann, ich sehe es so und so, aber so wie Gott dich hier eingesetzt hat, ich gehe mit. Und ich vertrete es sogar nach außen, nach Kräften. Bitte hilf mir, dass ich es nach außen vertreten kann. Hilf mir, dass ich mit ehrlichem Herzen da mitgehen kann bei den Entscheidungen, wo ich selber zu einer anderen Einsicht gekommen bin. Das bedeutet das. Und zugleich sehen wir, also es ist Gehilfin, aber wir sehen, es ist halt nicht im Sinne von einer Mitarbeiterin, einer Magd oder so, sondern schaut euch diese Freuden an. Unser einsamer Wolf Adam, schon mitten in der Arbeit. Und dann macht Gott aus ihm heraus die Frau. Und was sagt er? Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Aus zwei Leuten wird ein Fleisch, fest zusammen. Und es klärt auch ganz viele Fragen. Kommt man aus der Ehenummer nochmal raus? Nein. Also alle, die sich zumindest vorstellen können, dass Gott ihn auf den Lebensweg stellt, noch zu heiraten. Sucht euch eure Frauen sehr gut aus. Und denkt dran, das Äußere ist sehr schön, wenn das passt, wenn man auch von dem Äußeren wirklich begeistert ist. Aber das hält nicht. Das bleibt nicht so. Ihr ja auch nicht. Trefft die Entscheidung wegen zentraler Fragen. Wenn ich diese Frau heirate, ist das zu Gottes Ehre? Trägt das zu Gottes Ehre bei? Die geistlichen Fragen klärt mit der Frau. Die Lebensentwurfsfragen klärt mit der Frau. Und dann entscheidet. weil ihr gehört dann zusammen. Und dann soll es auch wirklich eine Freude sein. So wie Adam, der sagt, die passt zu mir. Genau so eine passt zu mir. Wir bleiben zusammen, ein Leben lang. Und die Beziehung zu meinen Eltern ändert sich jetzt. Na, bei ihm war es ja relativ einfach. Bei uns ist es etwas anders. Für unsere Frauen nochmal eine Spur anders. Sagen wir es, die Beziehung zu den Eltern ist nicht mehr so wie vorher, weil meine Hauptperson im Leben ist jetzt meine Frau. Und für die Frau der Mann. Ein letzter Punkt, und dafür verschieben wir auch noch 3 Minuten die Pause. Einerseits sind wir Führungskraft, das ist unser letzter Punkt. Führungskraft, eindeutig. Und Gott hebt das auch nicht auf. Nach dem Sündenfall, wir hätten vielleicht so entschieden, wir sind zum Glück nicht Gott. Aber wären wir es, hätten wir wahrscheinlich gesagt, also nach diesem Vorfall kann der Mann nicht mehr Führungskraft sein. Es muss irgendwie ein anderes Konzept her. Das wäre wahrscheinlich unsere Entscheidung gewesen. Und Gott sagt, trotzdem Führungskraft, trotzdem. Trotz des Versagens. Aber wir haben eine feministische Achillesferse. Was sagt Gott? Was ist der Grund für die Folgen des Sündenfalls für den Mann? Weil, sagt er zum Mann, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast. Darum kommen die Folgen auf dich. Weil du da mitgemacht hast. Weil du das Rollenkonzept Gottes Ordnung auf den Kopf gestellt hast. Deine Frau hat die Führungsrolle übernommen. Und anstatt was dagegen zu machen, anstatt deine Frau zurechtzubringen, anstatt deine Frau zur Rede zu stellen, dackelst du hinterher, wie so ein Pantoffelheld. Deine Frau stürzt euch und die ganze Menschheit in die Katastrophe und du sagst, ja Schatz, mach du mal. Und das ist ein typisches Männerproblem. Passivität. Und Passivität endet in diversen Katastrophen, aber auch immer im Feminismus. Und das Wichtige ist nicht irgendwie der politische Feminismus in irgendwelche frustrierten Frauen, die irgendwelche schrecklichen Zeitungen rausgeben. Das ist nicht das Entscheidende. Feminismus ist die große Katastrophe vor Ort, in der persönlichen Beziehung, vor Ort, in der Familie, vor Ort, in der Gemeinde. Da ist das die Katastrophe, die den Rollen auf den Kopf stellt. Und die Frauen machen das automatisch, wenn wir passiv sind. Wenn wir sagen, ja, ach, mach du. Ach, diese ganzen Lehrstreitigkeiten, ich bin's müde. Lassen wir das. Im Ältestenkreis dienen, ach, das ist mir viel zu viel Verantwortung. Ich habe auch... Dann übernehmen dann irgendwann die Frauen. Wenn eure Frau dauernd ankommt und sagt, Schatz, entscheide du doch mal. Und dann sagt sie, ich komme von der Arbeit, ich habe den ganzen Tag mal Luft für euch, lasst mich in Ruhe, Füße hoch, Zeitung her. Dann übernehmen die Frauen. Und dann lässt Gott uns aus der Verantwortung? Nein, überhaupt gar nicht. Wer wird zuerst gefragt nach dem Sündfall? Adam, wo bist du? Nicht Eva, was hast du da gemacht? Schlange, was? Nee, Adam, wo bist du? Das heißt, unsere Passivität endet da drin, dass wir vor unserem Schöpfer stehen und er sagt, hey, du hast eine klare Position, du hast eine klare Aufgabe, du hast eine klare Rolle. Wo warst du? Adam, wo bist du? Also, und das müssen wir einfach wissen. Wir sind dazu geneigt, die Beine hochzulegen, die Sachen laufen zu lassen, abzugeben. Das ist unser großes Problem und da müssen wir einfach aufpassen. Und da müssen wir einander zurüsten und einander ermahnen. Und einander wach halten. Und einander wieder zurechtbringen. Ich sage, Bruder, ich hab dich lieb, aber du wirst stumpf. Du wirst feige. Was ist los? Was passiert? Wir müssen uns aufwecken dabei. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich gebe euch in die Pause einfach noch ein Paper, was auch nochmal so diese Schöpfungsfakten für Männer und Frauen deutlich macht. Sozusagen einfach als Pausensnack und für eure Unterlagen. So, und wir treffen uns in einer halben Stunde. Du sagst das. Gut, machen wir so.
Teilt das aus. Wir machen Pause bis 10:30 Uhr.